Ich bin Mio, Sängerin, Musikerin, Songwriterin aus Hamburg. Herzlich willkommen zu Modus Mio. Dieser Podcast ist ein persönlicher Blick hinter die Kulissen des Musikmachens. Hier nehme ich euch mit ins Studio, auf Tour, in meine Gedanken und mitten rein ins Musikbusiness. Schön, dass ihr da seid. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio und ich darf mich freuen, dass an meiner Seite wieder zu begrüßen ist der einzig wahre King im Leben und King an 88 Tasten und viel mehr, Josjan Farias.
Ja, moin. Diese Ankündigung immer, ne? Soll ich dir mal sagen, was der King im Leben gestern geschafft hat?
Oh ja, bitte.
Ich war das erste Mal seit, ich glaube, gefühlt wirklich 2 Jahren wieder joggen und wollte es ganz ruhig angehen lassen.
Und?
Fun Fact, habe ich auch vom Tempo
geschafft.
Heißt,
wie viel wolltest du denn schaffen?
Ich wollte einfach so eine Runde von 5 Kilometern ganz entspannt, also die niedrigste Pace, die über schnelles Laufen ist, ne? Damit man sich nicht gleich. Dann bin ich bei uns da im Wald und ich wusste eigentlich die Strecke, aber man muss einen Abzweig kriegen, der ist nicht ganz so, deutlich, dass man so richtig rechts abbiegt, sondern da kreuzen sich im Grunde ein kleiner Pfad und ein großer. Man muss die Stelle wissen und ich dachte so, die Stelle weiß ich.
Turns out, sie nicht.
Weiß ich nicht. Und dann bin ich irgendwann, ich hatte Sportwatch mit sozusagen, die mir auch gesagt hat, ich habe eigentlich ein sehr gutes Tempo. Ich habe für jeden Kilometer so zwischen 5,20 und 5,30 gebraucht.
Das ist ganz schön schnell.
Also, für, ja?
Ja, das ist super schnell.
Okay.
Musst du also Magnus mal fragen, das ist schon wirklich speedy.
Ja, für mich war das eher so entspannt vom Gefühl, aber vielleicht.
Man muss sagen, du bist auch sehr groß, ne? Ein Schritt von dir sind 5 für mich.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Und ich habe wirklich darauf geachtet, weil das, du kennst ja dieses Phänomen, vielleicht, du läufst 2 Kilometer entspannt, weil du weißt, du hast es auch schon länger nicht mehr gemacht. Der Körper muss sich erstmal drauf einstellen. Und nach 2 Kilometern merkst du gar nicht, dass du schneller wirst und wieder 2 Kilometer schneller weiter. Also nach 4 Kilometern denkst du, Alter, du bist einfach viel zu schnell. Aber so war das gestern zum Glück nicht. Aber das Problem war, dass ich diesen Turn nicht gefunden habe. Und Sarah war parallel mit dem Hund unterwegs im Wald. Und dann habe ich sie irgendwann getroffen und bin mit ihr das letzte Stück, das sind so 2 Kilometer, nach Haus gelaufen. Jetzt könnte man denken, ja gut, dann hat er ja den Abkratzer gemacht. Aber bis dahin waren es schon 7,5 Kilometer.
Ach du Scheiße. Das heißt, du bist irgendwie 9 Kilometer gelaufen, obwohl du das nicht wolltest?
Ja, ich bin insgesamt 9 Kilometer, aber die letzten 2 dann mit Sarah zusammen nach Hause gelaufen mit dem Hund. Ne? Und 7,5 bin ich aber wirklich gejoggt und ich wollte ja eigentlich nur 5. Und ich war danach so im Sack einfach. Ich habe auch dann irgendwann Kopfschmerzen bekommen, die nicht mehr weggingen, weil der Körper einfach gesagt hat, ich muss irgendwo meine Energie wieder herkriegen, aber du hast gar nicht so viel aufgenommen. Wahrscheinlich auch zu wenig getrunken oder so. Klassiker Amateur, so ein richtiger Drecksamateur. Und heute Morgen tut mir einfach alles weh. Und eigentlich habe ich aber heute die Sporteinheit auch im Kieser noch, auch wegen dem Rücken. Und ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll, aber naja, nur die Harten kommen in den Garten.
Krass, okay.
Naja, ja. Aber es turns out.
Aber Magnus, ist sowas auch schon ein paar Mal passiert, dass der sich dann einfach verlaufen oder verjoggt hat. Und dann kriege ich aufs Handy irgendwelche Fotos von, guck mal hier, ich bin irgendwo an so einer Autobahnbrücke, keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
Ja.
Ich kann sagen, das ist mir im Leben bisher noch nicht so oft passiert, weil ich dann doch eigentlich nicht so ein guter Läufer dafür bin. Ich hau dann schnell genug in den Sack dafür.
Ach so, okay, ja, das ist auch eine gute, eigentlich wäre das auch eine gute Intuition gewesen, wenn ich das gestern gehabt hätte, um zu sagen, nee, ich laufe lieber die 200 Meter zurück und guck mal, wo dieser Abzweig ist. Es ging, weil das Problem ist, du findest ja immer dann noch ungefähr, also ich bin in so Luftrichtung, ne, da bin ich eigentlich relativ gut, so, ne, also luftlinienmäßig müsste das hinkommen, so ein Thema, da bin ich eigentlich relativ gut und du findest ja immer dann so einen Abzweig, der dann einigermaßen in diese, also bei uns zumindest im Wald, in diese Richtung geht, aber wenn der halt eigentlich dann erst nochmal richtig reingeht und dann wieder zurück, hast du halt diesen Salat, den ich hatte. Naja, aber es ist, ich habe auch festgestellt, meine Laufschuhe sind vielleicht auch nicht mehr ganz das, was sie sein sollten. Das ist für den Rücken natürlich auch nicht so gut. Das war nicht das Hauptthema.
Musst du dir mal neue holen oder musst du dir jetzt, du hast ja bald Geburtstag, musst du dir mal zum Geburtstag welche
wünschen?
Richtig.
Ja, genau. So ist es. Und ich wollte, das war nicht das Hauptthema. Ich wollte gucken, deswegen wollte ich auch nicht zu lang, ne? Das, also alles falsch gelaufen. Alles falsch gemacht, wie das ist, mit dem Rücken zu joggen, weil da muss man eigentlich auch so ein bisschen gucken, dass man gutes Schuhwerk hat, damit geht es schon mal los und dass man nicht das übertreibt und alles nicht hingehauen.
Und was macht deine Masterarbeit?
Ja. Und dir?
Ich wollte gerade sagen, du zögerst zu lange. Ja, aber meine Doktorarbeit ist auch. Also ich bin auch weniger dazu gekommen, was ich wollte. Gleichzeitig versuche ich es für mich immer so ein bisschen zu verpacken, dass ich ja viele Sachen mache in dem Bereich, die eigentlich ja schon so forschungsmäßig sind.
Ja, total.
Aber ja, okay. Ja. Und wann musst du abgeben?
Mitte September.
Okay.
Ja, aber ich habe alle Interviews schon geführt. Das habe ich innerhalb von eineinhalb Wochen. Gut. Habe ich 7 Interviews geführt. Das ist, glaube ich, ganz schön guter Schnitt. Und das war aber auch dankbar, dass die dann so schnell geantwortet haben und dann Zeit hatten. Und 11 Anfragen habe ich rausgeschickt, 4 haben noch nicht geantwortet. Das ist aber bei Ferienanfang und Lehrer, die man dann auch nicht so kennt.
Auch froh, dass sie mal nichts hören.
Ja, genau. Und letztendlich muss man ja sagen, ich muss ja auch die ganze Chose dann noch analysieren. Es ist auch relativ schlau, dass das nicht zu viele sind. Ne? Gerade jetzt, wo ich jetzt auch so ein bisschen das prokrastiniere und aufschiebe, ist das, was ich jetzt habe, im Umfang mehr als genug. Und die Vorgabe meiner Prüfenden war auch so irgendwas zwischen 5 und 8. Wäre gut. Und da bin ich jetzt voll drin. Von daher muss man sich das Leben auch nicht schwerer machen, als es ist. Ja, und das muss ich jetzt auswerten. Und ansonsten, ja, ist das chillig eigentlich ein bisschen zu viel auch. So hart habe ich nicht mal bei der Bachelorarbeit prokrastiniert.
Ey, ich sag dir aus Erfahrung, fang irgendwann an, das wird alles ja nicht besser.
Nee,
in Stress.
Ja, das ist bei mir auch schon einprogrammiert. Die letzten Wochen, 2, 3 Wochen werden wahrscheinlich richtig schlimm für mein Umfeld. Aber ich weiß, glaube ich, dass ich es hinkriege, weil man muss auch so sagen, 60 Seiten oder 50 habe ich, 50 bis 55, so die Vorgabe. Das ist schon auch relativ schnell machbar, wenn man die ganzen Daten hat. Ne? Das Daten analysieren und auswerten ist halt das, was wirklich am meisten Zeit kostet. Das dann in Schriftform zu bringen und da mal 10 bis 15 Seiten zu generieren, geht eigentlich relativ schnell. Das kann man in 3 Tagen machen im Grunde.
Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also ohne, dass ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen möchte, aber ich habe ja immerhin schon eine Masterarbeit geschrieben und ja, auch ein Exposé für eine Doktorarbeit und so weiter. Ich habe den Eindruck, dass das, was am meisten Zeit braucht und was man am besten machen sollte, ist, sich am Anfang einmal richtig Gedanken zu machen, was da am Ende so grob rauskommen soll, damit man das vernünftig aufsetzt.
Ja.
Und dann hat man einen Fahrplan. Wenn man das nicht macht oder sich da irgendwie verzettelt, das ist halt blöd. Und ich glaube, das kann man leider auf viele Dinge im Leben so ein bisschen übertragen. Also,
total.
Das sage ich als jemand, der das ja nicht unbedingt immer perfekt macht. Keiner macht das, glaube ich, perfekt. Aber wie oft ich mich dann manchmal denke, so, boah, hätte ich am Anfang einfach mal eine halbe Stunde länger nachgedacht.
Ja.
So, und das ist ja zum Beispiel auch, ich glaube, wie heißt der, dieser eine Regisseur, Sönke, schieß mich tot.
Wortmann.
Ja, genau. Sönke Wortmann. Den habe ich mal auf so einem, der hat einen Film präsentiert, als wir vor Jubeljahren mal auf einem dieser Schiffe unterwegs waren mit Mio.
Ja.
Und der hatte einen ganz schlauen Satz gesagt. Der hat gesagt, naja, das Wichtigste ist ja eigentlich das Drehbuch und das zu planen und dann muss man den Film ja nur noch shooten.
Ja.
Und das fand ich irgendwie ganz augenöffnend, weil ich glaube, das ist dann am Ende auch so. Ja. So, und das ist, glaube ich, für das, was du machst, auch so insofern. Ich glaube, wenn du das einfach gut durchdacht hast, dann denk lieber noch einmal drüber nach und dann kommst du ins Machen. Halt nur auch nicht zu spät.
Nee, genau. Aber eigentlich ist der Punkt, den ich jetzt habe, ganz gut, weil es ist so, dass ich jetzt noch einmal die Chance habe, zu sagen, okay, jetzt hast du schon ein bisschen, bist du schon wieder ein bisschen, weil du dich zu wenig damit beschäftigt hast, vielleicht auch so ein bisschen weg, was wolltest du eigentlich in der Einleitung und so alles, wo wolltest du hinaus? Aber ich habe ja jetzt auch schon die Interviews. Im Bestfall sollten die natürlich nicht die Einleitung framen, weil da ist ja immer das, was man sagt, was man vorhat. Aber es ist eigentlich jetzt ein ganz guter Punkt zu sagen, okay, jetzt nochmal richtig reindenken, was wolltest du? Auch ein bisschen zu gucken, taktisch, was hast du schon? Und dann aber wirklich dich nonstop damit beschäftigen. Und ich habe also da genau diesen Prozess, den du gerade beschrieben hast, zum Nachdenken, da hat man jetzt eigentlich, so doof das klingt, habe ich jetzt eigentlich nochmal einen ganz guten Moment zu sagen, okay, jetzt nimmst du dir nochmal ganz kurz die Zeit, bevor du einfach irgendwie wahllos jetzt sagst, ah ja, jetzt habe ich ja Daten und alles und reinklopst, weil das wird nichts. Nimmst du jetzt nochmal, als wärst du am Anfang und sagst, gehst das nochmal strukturiert durch, genau wie du gesagt hast, und dann legst du los. Und ich glaube, dann kann der Moment gut sein, dass man sagt, okay, jetzt habe ich ja Interviews schon, also so in der Analyse muss ich da nicht nochmal was schaffen. Doch, die Analyse muss ich schaffen, aber ich muss nicht die Interviews noch generieren. Und dann kann man eben auch durchziehen. Ne? Dann hast du nicht noch so die Unterbrechung mit Interviews führen und so. Das ist vielleicht der einzige Pluspunkt gerade.
Okay, wir werden den Prozess von der Seitenlinie aus beobachten.
Sehr schön. Apropos, hast du gestern geguckt?
Ja, liebe Leute, wenn wir das aufnehmen, wir haben natürlich Fußball geguckt. Es ist Mittwoch, der 15. Juli und gestern ist Frankreich rausgeworfen, was ja mein Tipp überhaupt geworfen hat, weil ich habe gesagt, Frankreich wird Weltmeister. Ja. Und was die da gestern gemacht haben, das habe ich selber auch nicht verstanden. Das war dann auch irgendwie ein bisschen dröge. Muss den Spaniern lassen, die haben das einfach gut gemacht.
Ja.
Die haben sich da nicht an den Karren fahren lassen so.
Ja.
Und mein Tipp war ja eigentlich Argentinien gegen Frankreich. Frankreich wird Weltmeister. Ich bin mir jetzt sogar unsicher, ob ich noch an Argentinien festhalte. Was ich aber sagen kann, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen in den letzten Folgen. Ich habe ja ganz stolz, noch kurz vor der WM, habe ich mir ja eine schön hässliche Adidas-Trainingsjacke von der deutschen Nationalmannschaft geholt. Ja. Und ich kann sagen, die macht irgendwie keinen Spaß mehr zu tragen.
Deutschland ist schon, wir sind ja,
ich fand die so cool, ne? Und ich war so im Fieber. Ja. Und irgendwie, nee. Ich finde, das ist alles so doof gelaufen, deswegen, ich bin jetzt gar nicht mehr so WM-mäßig. Also ich gucke mir das Spiel heute Abend bestimmt auch nochmal an.
Ja.
Währenddessen werde ich unser neues Kätzchen kaputt spielen.
Oh.
So, weil das kann ich auch nochmal sagen. Ja. Für alle, die sich fragen, die sich auch bei Instagram gefreut haben, dass hier bei uns ein neuer Mitbewohner auch eingezogen ist. Ich kann sagen, dieses kleine Viech fühlt sich mittlerweile so wohl, dass sie morgens zwischen 4 und 6 Uhr durch das Haus pest, als ob sie Formel 1 nachspielt.
Shit.
Aber ich sag Formel 1 in Monaco, also da fließt auch mal was. Also durch enge Kurven und so.
Stark.
Und die ist dann halt so zur Dämmerungszeit und ich habe auch nur gesagt so heute Morgen so, ey, wenn du kastriert bist, ne, dann schmeiß ich dich nachts raus.
Ja.
Weil das merkt man auch, die hat schon Bock auf rausgehen.
Mhm.
Und sie muss ja wahrscheinlich auch irgendwie draußen gewesen sein, These,
weil
sie ja zumindest schon einmal geworfen hat.
Ja.
So, nur die kann jetzt nicht raus, bevor sie nicht kastriert ist, weil die war ja dann auch vor ein paar, die war ja auch läufig nochmal wieder, also direkt, also ich sag, aus ihrer Erfahrung nichts gelernt.
Mhm.
Und bevor die, was ist das denn hier? Man wird immer so ein bisschen skeptisch, wenn auf einmal so eine Sparkassen-App aufgeht mit so, geben Sie einen Auftrag frei. Aber es war Gott sei Dank nicht so, sorry.
Okay.
Die Katze war ja schon einmal sozusagen, hat einmal geworfen und zu früh. Und die ist halt auch noch super klein. Also das merkt man auch, die ist halt total verspielt. Die hat richtig Bock auf Spielen. Das ist schon auch irgendwie süß. die springt hier dann immer auf irgendwie ihre Federstäbchen und so weiter und auf diese ganzen Bänder wie so Flipper. In meinem Kopf singt es immer Flipper, Flipper, nanana, weil die halt auch wirklich so attackenmäßig so nach oben hüpft und so. Also die macht das schon wirklich, die ist schon wirklich sehr, sehr niedlich. Aber es wäre halt gut, wenn die das nicht nachts zwischen 4 und 6 Uhr macht. Ja. Weil das hat mich heute fertig gemacht und heute Abend wird es einmal passieren, ich mache einfach die Tür zu und egal, was sie dann umschmeißt, das muss dann halt liegen bleiben. Also ich würde sagen, das sind eigentlich Zeichen dafür, dass es ihr hier gefällt.
Sehr gut.
Insofern bin ich ganz schön gerädert. Ja, Magnus ist auch irgendwie bedient gewesen. Der hat halt auch einen relativ vollen Tag.
Ja.
Und dann hat die halt so einen Alarm gemacht. So.
Oh shit, Mann.
Und tagsüber ist die aber, die ist wirklich ein Engel. Die ist ganz lieb. Die lässt sich tragen, lässt sich streicheln, zeigt den Bauch, kommt mal vorbei. So. Also die ist wirklich gut drauf, die Katze.
Sehr schön.
Aber sie ist halt noch klein und hat auch Bock auf Spielen zwischendurch, was auch irgendwie süß ist, nur halt nicht nachts. Das ist irgendwie nervig.
Und sag mal, hattet ihr schon wegen Lieb und so, ne? Glaube ich, alles. Hattet ihr schon mal Besuch jetzt, seit ihr da ist?
Ja, also lustigerweise, also schon ein paar Mal jetzt, glaube ich, 2, 3 Mal oder so.
Okay.
Und tatsächlich auch gestern.
Ah.
Und was man schon merkt, das finde ich irgendwie auch ganz gut an so einer Katze zu beobachten. Die schnallt schon, wer zum Haushalt gehört.
Ja.
Also die versteht schon, dass Magnus und ich hier wohnen und wir sind so, die sind halt grundsätzlich irgendwie immer da oder einer von beiden und das ist irgendwie so Safe Space.
Ihr seid die Hausbesetzer.
Genau so. Und wenn jemand zusätzlich kommt, dann ist sie kurz so, ich kenne dich nicht.
Mhm.
Aber das hat sich dann irgendwie schnell gelegt und dann war die auch irgendwie bei uns im Wohnzimmer und genau, hat, während wir das Spiel geguckt haben, ein bisschen gespielt.
Ja.
Und ist dann auch so rumgelaufen.
Ja.
Ich glaube, deswegen ist die eigentlich chillig. Ich kann doch nicht einschätzen, wie die so mit Kindern ist, aber das ist bei Tieren ja oft so, dass die bei Kindern gerne auch mal ein bisschen skeptisch sind und nochmal so, Alter, das ist mir alles hier zu wild, was soll das?
Ja.
Aber je nachdem, wie alt die Kinder sind, also auch von unseren Freunden oder so, die haben ja schon alle eigentlich ein Alter, den du sagen kannst, bitte rennen Sie nicht auf diese Katze zu. Ja. Langsam, nicht schreien, danke.
Ja, ja. Ja.
Ja, also deswegen, das war jetzt aufregend, aber deswegen bin ich ein bisschen im Sack auch. Also ja, ohne 7 Kilometer irgendwie mich verlaufen zu haben.
Ja, aber ist manchmal fast das Gleiche, ehrlich gesagt. Wenn man nachts ist so eine kritische Zeit, wenn man die Schlafphase, wahrscheinlich hätte man in der Zeit auch die Tiefschlafphase, also viele haben in der Zeit, die du gerade beschrieben hast, eine Tiefschlafphase. Das hat einfach die Wissenschaft schon mal irgendwann festgestellt, obwohl ja Menschen verschieden sind, aber irgendwie scheint das, außer die Leute, die jetzt schon seit 25 Jahren in den Frühdienst gehen, in irgendwelche Schichten, die stehen dann vielleicht schon auf, aber da hat sich der Körper ummodelliert, sag ich mal. Aber das natürlich, und dann fühlt man sich wirklich so, als wäre man, hätte man den ganzen Tag vor Sport gemacht auf höchstem Level. Das ist so. Ich kenne das auch, ne? Also manchmal, wenn Fritzi zum Beispiel krank ist und nicht so gut durchschläft, dann ist das auch so, dass mich das am nächsten Tag zu hart killt. So hart killt.
Das glaube ich. Also crazy. Ich habe das ja, also ja, ich habe ja keine Kinder, ich habe jetzt nur diese Katze.
Ja, ist aber wie ein Kind, hast du ja recht.
Ja, aber es ist halt, ja genau, wenn man so eine Schlafphase dann sollte. Also insofern, natürlich hat die Katze jetzt uns die letzten Tage und so ein bisschen auf Trab gehalten. Ist letzte Woche noch was gewesen, das habe ich auch bei Instagram dann mal gepostet. Ich hatte eine kleine OP.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Also nachdem ich letzte Woche erstmal so für 2,5 Tage auf großer Kulturpolitik-Tournee in Berlin war,
ja,
bin ich dann halt am Mittwochabend wiedergekommen und hatte am Donnerstag eine OP, weil mir am Oberarm ein Tumor entfernt wurde.
Mhm. Ein Lipom.
Ein Lipom. Magnus sagt auch zärtlich ein Stück Fett. Im Endeffekt ist es halt, also ja, man muss es halt so sagen, es ist halt, das, was ich habe, fällt unter die Bereiche der, Achtung, lustiges Wort, Weichteiltumoren.
Oh.
Und sieht wohl gutartig aus. Also das Histologieergebnis kriege ich aber erst nächste Woche.
Ja.
Aber trotzdem war das jetzt irgendwie, es hat lang gedauert, bis man das so rausgefunden hat. Mhm. Und dass das dann doch eher weg muss, weil sich solche Dinger gerne auch mal entzünden oder doof auf Nerven legen. Und der auch nicht so klein war. Also das war jetzt schon so ein, ja, so ein guter 4-Zentimeter-Oschi. So, der war schon nicht klein. Und den habe ich irgendwann gemerkt und dachte so, hä, was ist denn das da für ein Knoten da im Arm. Mhm. Und ja, also eigentlich bin ich ein bisschen angenervt vom Gesundheitssystem. Termin bei meinem Hausarzt habe ich schnell gekriegt. Ja. Hausarzt hat auch gesagt so, ey, musst du abklären lassen, finde ich glaube ich nicht so gut.
Ja.
Aber bis ich dann mal jemanden hatte bei der Orthopädie und so, das hat alles so ein bisschen gedauert. Und dann aber wiederum OP ging dann relativ schnell. So, also das war dann so gut. Ein Termin bei der Chirurgie und dann, also wo sie es nochmal angeguckt haben und dann 2 Wochen später Termin zum Wegschneiden. So. Und das Wegschneiden selber ging auch schnell. Das machen die, ich wusste das gar nicht, es gibt halt so niedergelassene Chirurgien. Also du gehst dann nicht ins Krankenhaus, sondern die sind halt wie eine Arztpraxis, aber mit so OP-Sälen für wahrscheinlich so kleinere Sachen. Mhm. Und da gehst du dann rein, das wird bei lokaler Betäubung gemacht. Ich hatte ein bisschen Angst davor, weil ich das super, super unangenehm finde. Das kennen Leute bestimmt auch so vom Zahnarzt, wenn man bei vollem Bewusstsein so mitkriegt, wie Leute an einem so rumschneiden.
Ja.
Und dann hört man so Klappern und von irgendwelchen Instrumenten und so. Das ist irgendwie alles nicht so meins. Oder jemand sagt, ja, halten Sie das mal. Und denkt so, was soll denn da gehalten werden? Und das war der Moment, wo ich eigentlich am meisten Angst vor hatte, weil ich das nicht schön finde. Und ich habe auch gesagt, ich möchte bitte gar nichts sehen. Ich möchte da nicht hingucken. Und dann wurde ich da in diesen OP und dann habe ich mich da so hingelegt und dann sage ich zu der Frau, die wahrscheinlich Krankenpflegerin, ich weiß nicht, ob Arzthelferin, wahrscheinlich eher Krankenpflegerin war, und meinte, ich bin aufgeregt, ich habe Angst, haben Sie irgendwas für mich?
Ja.
Und dann meinte sie so, ja, also wir hätten hier so Bachblüten. Ich dachte, Sie haben was Geiles. Und dann irgendwie großes Gelächter, bla. Am Endeffekt, ich habe nichts Geiles gekriegt, ich habe gar nichts gekriegt, weil es aber auch super schnell ging. Und der Chirurg war, ich würde sagen, um die 60, sehr erfahrener Typ und so Ärzteschnackschlag, weißt du, was ich meine? Also jemand, der einfach, der hatte sehr viele blöde Sprüche drauf.
Glaube ich.
Und sehr routiniert und das war, also das, was am längsten gedauert hat, war mich für die OP fertig zu machen, um mich wieder einfach umzuziehen. Und ich glaube, er selber hat für das Ding keine 5 Minuten gebraucht mit Zunähen.
Krass.
So, und das war dann, und dann so, wollen Sie es sehen? Ich sage, nee, ich will das auf gar keinen Fall sehen. Also, denn ich auch nicht, ich finde das auch immer so eklig. Und sage ich, jetzt haben sich den Beruf ausgedacht, also ausgesucht.
Ja.
Nee, also das, aber das heißt, ich habe jetzt irgendwie, warte, kann ich dir ja auch mal zeigen, sehen die Leute ja nicht.
Oh, ja.
Sieht schon doll aus, ne?
Ja.
Also mein Oberarm, ich habe jetzt mal so tagsüber, wenn ich zu Hause bin, nehme ich das Pflaster ab, damit da auch mal ein bisschen Luft rankommt.
Ja.
Aber das sind schon irgendwie 6 sportliche Stiche und das sieht schon ganz schön misshandelt aus mit den blauen Flecken, weil da ja auch halt drin was weggeschnitten wurde.
Es ist also einmal für die Leute, die das ja nicht sehen, ich beschreibe das jetzt einfach mal so.
Okay.
Ich würde sagen, als hättest du mit dem Oberarm mal ganz kurz für 2 Sekunden mit einem Bären gekämpft.
Ja, das trifft es ganz gut.
Und der hätte dich einmal so am Oberarm, hätte er mal kurz gesagt, ich glaube, ich bin der Stärkere. Und du so,
ja,
okay.
Ja, oder es sieht für mich auch, als ob da einfach irgendwie, weißt du, so ein Polizeischäferhund sich einmal so reingebissen hätte,
ja,
und
so,
den hätte ich dann 100 Meter mitgeschleppt, so ungefähr.
Genau, so, ja.
So in etwa sieht das dann halt aus. Oder Zitat unseres Freundes gestern, der bei uns zu Gast war und der wusste das natürlich, aber hat die Wunde noch nicht gesehen, hattest du aus dem Augenwinkel gesagt, boah, hast du ein neues Tattoo?
Ja.
Weil das ja wirklich, ich sag jetzt mal so, mein Arm, der strahlt in allen Farben des Regenbogens. Und
ja, andere warten lange auf ein Diplom und du auf dein Lipom, ne? Also war es ein unangebrachter Spruch?
Ja, also ich muss das nicht nochmal haben. Also vor allem, das kann wahrscheinlich auch nochmal wiederkommen.
Ich meinte auch damit, du wartest lange wegen Gesundheitssystem, bis das rauskommt.
Ach so, ja, also deswegen, ich bin natürlich latent angepisst, wie ihr alle wahrscheinlich auch, was jetzt gerade so alles beschlossen wurde. Und allein mit den aktuellen Gesundheitsstandards hat mir das ehrlich gesagt schon zu lang gedauert. Und dass mir da irgendjemand geholfen hat, dass ich bei vernünftigen Leuten einen Termin kriege, das hat auch nicht funktioniert.
Ja, ja.
Kann ich auch noch was zu erzählen? Ich hatte nämlich auch einen Termin bei einer ganz, ganz, ganz schlimmen Orthopädin, wo ich dann gesagt habe, da gehe ich auf gar keinen Fall hin.
Oh Mann, ja.
Nee, also das ist so ein bisschen passiert und das ist jetzt, naja, wenn ihr den Podcast hört, eine Woche her.
Ja.
Die Fäden sind noch ein paar Tage länger drin.
Mhm.
Und ich kann Klavier spielen, ich kann natürlich auch normal singen. Ich habe halt auch 2 Tage nach der OP einen Gig gehabt. Aber Gitarre spielen zum Beispiel geht jetzt irgendwie noch nicht so wirklich. Also ich hoffe,
ja, stimmt,
dass das dann nächste Woche wieder geht, aber...
Das reibt natürlich, ne?
Ja, ja, und man merkt, dass dann halt auch so die Fäden ziehen zwischendurch. Und jetzt so in den ersten Tagen nach der OP hatte ich das noch, ehrlich gesagt, ganz schön oft, dass ich dann manchmal dachte, boah, das geht ja schon alles irgendwie ganz gut. Und ich habe jetzt nichts Krasses gemacht, aber mich halt normal alltagsmäßig bewegt. Mhm. Und auf einmal schießt dann stechender Schmerz durch den Arm, dass mir die Ohren schlackern.
Ja.
Und das ist dann auch erstmal wieder so viel Adrenalin für die nächsten 2 Stunden.
Ja, glaube ich.
Weil das dann doch, weil doch irgendwas dann halt wehtut oder zieht oder was weiß ich so. Und das wird jetzt aber weniger, sodass das jetzt, glaube ich, auch nicht schlimm ist. Aber genau, also man ist dann doch ein bisschen eingeschränkt und so schwere Sachen tragen und so weiter, das geht natürlich jetzt irgendwie noch nicht.
Ja.
Aber
ja,
soweit, das insofern so kleines Gesundheitsupdate. Also jetzt alles wahrscheinlich Gott sei Dank nicht schlimm. Magnus sagt, da war ein Klumpen Fett. Der war auf eine Art und Weise auch entartet, das kann man nicht anders sagen, der gehörte da nicht hin. Auf meiner Diagnose steht Tumor.
Oh Mann, ja.
Aber das ist jetzt erstmal weg und jetzt hoffe ich, dass das gutartig ist. Also der Chirurg meinte, er geht davon aus, das sieht nicht schlimm aus. So.
Glaube ich auch. Man muss auch manchmal sagen, bei solchen Dingen, ich bin ja auch in der Hinsicht schon vorgeschädigt, also nicht das gleiche wie du hast. Bei mir nannte sich das Basaliom, das ist sozusagen eine Hautkrebsform. Und das hatte ich am Rücken, das ist schon jetzt genau nicht auf den Tag genau, aber das Jahr genau, 10 Jahre her, dass das entfernt wurde. Auch so ähnlich wie bei dir und ich war auch sehr froh, dass es am Rücken war eben, kurz unterm Schulterblatt. Weil lokal betäubt heißt dann, du liegst halt auf dem Bauch und also du müsstest ja deinen Kopf drehen, um das zu sehen, wer will das schon. Aber daher, ich kenne das auch, das, was das auch dann für ein Druck ist, der dann abfällt und dann noch dieses Warten auf die Ergebnisse. Aber bei mir war es ähnlich, dass die so sagte, es müsste, also für sie sieht das gutartig aus. Und sie hatte mir auch, die Chirurgin hatte mir gesagt, auch ein gutartiger Tumor so in dieser Art kann sozusagen noch gestreut irgendwie doof liegen, dass man, also das heißt nicht, dass daraus was sich entwickelt, aber dass sozusagen, dass man mehr mit Mac schneiden muss, weil man das, weil das nicht ganz oben an der Quelle sitzt. Und bei mir war aber wirklich das, und so sieht es ja auch bei dir aus irgendwie, das Beste von allem. Also es saß alles genau da und sie hat alles weggekriegt und ich habe seitdem keine Probleme mehr. Und sie hat auch das Gleiche gesagt wie dein Arzt, deswegen erzähle ich das eigentlich. dass sie sagte, für sie sieht das alles gut aus und so kam es auch raus. Von daher.
Ich glaube, glaub, mal, also das. Der Chirurg, der sah sehr erfahren aus. Ich glaube, der sieht die Dinger öfter.
Ja, genau.
Und genau, also das, was jetzt doof gewesen wäre, wenn das Ding noch richtig doof liegt und irgendwelche Gefäße oder Nerven. Ja. Das war nämlich lustig. Bei der OP sagt er auf einmal so, oh, hier ist unser Kollege, der nervt, da müssen wir aufpassen. Ich so, was? Und dann irgendwie so, nein, wir sehen den doch. Stichwort, weißt du, deswegen will ich das nicht mehr kriegen.
Ja, echt. Der Kollege, der nervt.
Ja, ja. Oh Gott, scheiße. Bitte nicht, bitte nicht. Naja, aber wir hören mal kurz ein bisschen Musik. I'm afraid of break of dawn. So you keep the curtain shut until I'm up. When I need to, you're my royal flush. So I'll be never ever running out of luck. Before I go to sleep, you're the last one that I speak. Wir sind wieder zurück. Ja. Dann nochmal liebe Grüße auch an die Soul Lounge und an das Roxa Festival in Bad Sülze. Da haben wir letzten Samstag gespielt. Das war total schön. Wir haben da mit Mio ja auch schon mal gespielt.
Genau.
Und ich habe nochmal so gemerkt, dass das halt einfach das ist ein richtig schöner Ort. Das ist gut, dass die das machen. Dass die auch so ein buntes Festival ganz bewusst machen, also was gar nicht so thematisch eingeschränkt ist, sondern um wirklich so für sich zu sagen, für ihre Gegend.
Ja.
Sozusagen, dass da halt für jeden was dabei sein soll. Mhm. Und das fand ich richtig gut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Deswegen da auch nochmal herzlichen Dank. Vielleicht ja irgendwann auch nochmal wieder mit Mio, weil das irgendwie ganz cool war.
Ja.
Dann habe ich die letzten Tage mit Magnus ein bisschen vorbereitet, weil wir, das ist jetzt für euch nicht, wir spielen irgendwie einen kleinen Gig, wo wir auch Akustik-Cover und so weiter machen müssen.
Mhm.
Und da haben wir noch mal ein bisschen Repertoire geübt und so. Das war auch irgendwie ganz gut. Ich habe gestern einen Song geschrieben.
Ah.
Ich habe ein Weihnachtslied geschrieben.
Ah, mega.
Also mal gucken, was wir daraus machen. Aber den fand ich irgendwie, ich bin gespannt. Ich finde die Idee super.
Du bist schon in Stimmung.
Naja, ich versuche gerade, ich versuche mehr Leichtigkeit beim Songwriting irgendwie zurückzuholen. Mhm. Also weniger Druck da drauf, weil das für mich nicht so funktioniert. Und wenn ich Druck auf Sachen packe, also ich habe beim Songwriting manchmal das Gefühl, ich kann das halt alles gar nicht.
Mm.
Und das ist doch alles schlimm und ich habe nie Ideen und so weiter. Und das ist aber völliger Quatsch, weil hab ich.
Ja.
Also there is proof of concept sozusagen.
Ja.
Und genau, und das war jetzt gestern irgendwie ganz gut, weil ich so einen Plan hatte, was ich für ein Lied machen will.
Sehr
und dann
gut.
ging das irgendwie halt auch. Also das war lustig. Also ich habe ein Weihnachtslied geschrieben.
Sind da Glöckchen drin? Glöckchen heben ja auch oft bei Weihnachtssongs so die Stimmung. Ach.
Da kommen auf jeden Fall Glöckchen rein. Also ich habe das jetzt nur am Klavier geübt, gespielt so und habe mir aber so, ich habe eine Basslinie mir überlegt, die ich
sehr
haben möchte.
Gut.
Also es wird alles, wird sehr retromäßig. Ich möchte einfach so ein Retro-Weihnachtslied machen.
Ja, mega.
So ich sag jetzt mal so eine Art Can't Hurry Love Bass Groove. Dun-gung-gung-dun-gung-dun-gung. So halt.
Ja.
Und da gehören natürlich sehr viele Glöckchen rein. Immer auf 2 und 4.
Auf den Bass.
Auf den Bass.
Kling, 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 kling.
Ja, ja, genau. Und das hat mich irgendwie happy gemacht. Und ich habe bei Weihnachtsliedern auch, Weihnachtslieder dürfen einfach komplett schonungslos positiv sein auf eine Art und Weise. Und das hat irgendwie Spaß gemacht. Das war cool. Also ich habe nur ein bisschen auch mein Herz gefasst, weil ich weiß, dass es unter den Leuten bei Team Mio so viele Leute gibt, die sich ständig von uns ja eigentlich mal so eine Art Weihnachts-EP oder irgendwas wünschen.
Ja.
Und dass es eine EP wird, das kann ich euch nicht versprechen, aber vielleicht habe ich für dieses Jahr nochmal einen neuen Weihnachtstrack, den ich einfach raushaue. Mal gucken.
Ja. Das ist doch geil. Das ist geil. Vielleicht eine kleine Anekdote auch zum Musikalischen. Mein Vater war jetzt am Wochenende auf dem Ape Jazz und hat unter anderem auch Tom Jones gesehen und hat mir nur hinterher geschrieben, Frage aller Fragen, darf ein 86-jähriger Mann heutzutage noch über Sexbomb singen? Und er so, klare Antwort, nein. Außer man heißt Tom Jones.
Und da hab ich so gedacht, also das war auch nicht sagen. Ich finde bei Tom Jones ja auch so absurd, dass der immer noch so krass singt.
Ja, genau. Das ist das, worauf er hinaus wollte. Ne? Er meinte, der singt halt auch einfach für sein Alter immer noch richtig gut. Damit meint er jetzt nicht, ob man das so sagen generell, aber ich fand das, weil er einfach ein gutes Ape-Jazz-Konzert insgesamt, nicht nur bei Tom Jones hatte. Und das Wetter war ja auch einfach gut. Ich habe das auch so nebenbei nur gesehen. Jamie Cullum war ja auch wieder da und ich glaube Gregory Porter auch, weil der gerade auf Europa-Tournee ist. Gregory Porter kommt sogar irgendwann demnächst nach Lüneburg, weil der halt eben tourt. Und das müsste ja wahrscheinlich demnächst sein. Wahrscheinlich verbindet er Hamburg und Lüneburg. Aber ich gehe nicht hin.
Gut, dass das jetzt jeder weiß, Joscha.
Aber vielleicht als
ja. Ah, sehr schön. Ich weiß auch gar nicht, Gregory Porter finde ich, glaube ich, auch cool. Ein ganzes Konzert brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Dann würde ich mir lustigerweise eher Tom Jones angucken. Ja. Und ich glaube, das Ape Jazz wurde jetzt gerade auch wieder sehr, sehr gut besprochen, nachdem es irgendwie, glaube ich, vorletztes Jahr für die Leute doch zu Indie und breit geworden ist und sich das übliche Ape Jazz Publikum nicht mehr so abgeholt gefühlt habe, habe ich jetzt sehr viel Positives gelesen. Ich glaube, ich hätte das andere, also vor 2 Jahren, die Version von Ape Jazz hätte ich auch gut gefunden, auch wenn sie ein bisschen offener aufgefasst wäre. Aber man darf natürlich nicht vergessen, wo das Ape Jazz herkommt. Und wenn man das Publikum behalten möchte, dann muss man die schon so ein bisschen pleasen.
Ja.
Aber deswegen habe ich viel Gutes gelesen und gehört.
Ja.
Jamie Cullum war ja da, den haben wir ja beide auch jeweils schon mal live gesehen. Das kann man auch immer machen.
Auf jeden Fall.
Und auf jeden Fall richtig gut. Das nächste Konzert, was ich mir angucken werde, ist, glaube ich, im September gucke ich mir die Black Keys an.
Oh, cool.
In Köln. Dann sehe ich das erste Mal die Black Keys live.
Ja, mega.
Ich war ja mal, das ist noch ein kleiner Funfact, ich war ja mal lange ein bisschen beleidigt, weil ich die Black Keys vor ihrem riesigen Durchbruch sozusagen ein bisschen entdeckt hatte.
Ja.
Und dann kam die Platte Brothers raus.
Ja.
Und als diese Platte rauskam, hatten die für Deutschland in der Tournee ein Konzert im Molotow angekündigt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Okay.
Also für die Leute, die nicht aus Hamburg kommen, das Molotow ist halt einfach ein verhältnismäßig kleiner Club.
Ja.
Da spielen in der Regel keine Weltstars, die eine Arena voll machen können oder so. Oder ein paar tausend Leute spielen. Und die hatten das Molotow angekündigt und da hatte ich mir Karten geholt für meinen Papa und mich.
Ja.
Und dann haben die das abgesagt, weil sie halt so erfolgreich geworden sind. Und dann war ich denen wirklich sehr lange ein bisschen böse.
Ja, das verstehe ich.
Hat sich jetzt ein bisschen gelegt, weil ich jetzt rückblickend sagen kann, naja, okay, ich verstehe es halt auch schon so. Aber jetzt sehe ich sie das erste Mal live und ich freue mich, weil unter uns gesagt, die Black Keys sind für mich ja auch eine Band. Ich finde ja gut, dass die einfach seit 20 Jahren dasselbe machen. Und ich bin mehr für Bands, die sich irgendwann gefunden haben, sagen, ja, wieso, wir machen jetzt nochmal ein Lied so.
Ja.
Ein bisschen anders.
Ja.
Wir wechseln eine Gitarre mal gegen eine andere Gitarre und so weiter. Für mich ist das sehr, sehr legitim. Es muss sich nicht ständig jemand neu erfinden. Wollte ich nur mal so droppen.
Ja,
ich finde es gut, dass sie das so machen.
Dann habe ich eine Anschlussfrage auch zum Thema Musik. Aber es ist auch eine Lustfrage, finde ich.
Okay.
Du hast es selbst schon angedeutet. Du warst ja auch kulturpolitisch unterwegs.
Sie.
Und ich habe jetzt gestern nur so mitgelesen. Ich bin da überhaupt nicht drin im Thema. Deswegen müsstest du das vielleicht ausführen, weil ich bin mir sicher, dass du da drin bist im Thema.
Okay, ich gucke, wie
aber ich
habe
nur mitbekommen, dass Weimar heißt es das BKM?
Ja, ne? Ja, weil das Bundesministerium für Kulturmedien ist.
Ah ja, genau, Kulturmedien. Gesagt, sie wollen halt solche Sachen wie Initiative Musik und so, das müssen sie halt budgetmäßig kürzen und so weiter. Und deswegen steht Weimar ja auch wieder in der Kritik von den ganzen Musikverbänden, berechtigterweise. Jetzt ist die Frage, erstens, mehr als das habe ich nicht gelesen, also ich bin da nicht drin, kann es mir aber gut vorstellen, dass du das auf jeden Fall weißt. Und die einzige Frage ist aber, wie viel Bock du hast, das jetzt hier nochmal zu thematisieren. Wir haben das ja ein paar Folgen auch schon gemacht. Das ist jetzt natürlich eine neue Entwicklung, dass das so konkret raus ist. Aber genau, entscheid du mal.
Also ich versuche mal, das irgendwie so möglichst kurz zu fassen, weil man natürlich schon so sagen kann, wir waren ja letzte Woche in Berlin wegen anderer Sachen.
Genau.
Und das sind halt auch Termine, die sind A, lange vorbereitet, da sind super viele Beteiligte bei.
Ja.
Und da sprichst du halt auch über bestimmte Themen, die dann halt im Fokus sind, weil du die ja auch voranbringen willst.
Ja.
Dass es in irgendeiner Form Kürzung geben soll, ich glaube, das kriegen wir alleine aus den Medien ja mit, wo das überall stattfindet. Also, ja, dass da die Kultur von verschont bleibt, das war jetzt ehrlich gesagt eh nicht zu erwarten.
Ja.
Die genauen Haushaltsentwürfe, die kamen ja dann wirklich tatsächlich erst einen Tag raus, nachdem wir diesen großen und auch öffentlichkeitswirksamen Termin mit Weimar hatten, also beziehungsweise, was heißt wir, ne? Also das sind viele Verbände, VOT, Politon, Promusik, GEMA, Fairshare, dann die ganzen Majors, die Streaming-Plattformen, die Bitkom und so weiter und so fort, BVMI. Also das ist, also waren wirklich, ich würde sagen, da waren so um die 50 Leute.
Ja.
Und dass dann halt einen Tag danach dieser Haushaltsentwurf veröffentlicht wird, das finde ich persönlich gesagt schwierig.
Mhm.
Und wir sind natürlich auch überhaupt nicht happy über das, was da drin steht. Gleichzeitig muss man sagen, man muss das schon so ein bisschen behutsam kommentieren. Also, weil ich glaube, zum Beispiel der Polyton, der Preis, der sozusagen den Echo abgelöst hat, der war vorher bei der Initiative Musik drin und der ist jetzt aber direkt in der BKM sozusagen angelagert. Das heißt, da geht halt Geld raus, aber eigentlich auch nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Was aber zum Beispiel krass ist, es gibt in Deutschland einen sogenannten Festivalförderfonds.
Ja.
Der liegt bundesweit bei 4 Millionen.
Mhm.
Und bekommt auch mehr Zulauf an Bewerbungen, als dann halt weitergegeben werden, also was bewilligt werden kann, was halt auch zeigt, dass da ein hoher Bedarf ist. Und wir wissen zum Beispiel aus der Veranstaltungs- und Festivalszene, dass da Geld gebraucht wird.
Mhm.
Und der wurde jetzt halt einfach um die Hälfte gekürzt.
Mhm.
Also bundesweit waren angesetzt 4 Millionen. Und sind auf 2 Millionen gekürzt für alle Festivals in ganz Deutschland, die sich darauf bewerben können. Das ist schon ein Ding.
Ja.
Jetzt muss man dazu sagen, gleichzeitig kriegen die Wagner-Festspiele eine einzelne Veranstaltungsreihe.
Mhm.
Eine ganze Million mehr. Und das ist natürlich eine super fragwürdige Priorisierung.
Ja.
Also insbesondere auch immer, wenn dieser Duktus kommt von, naja, wir müssen ja halt alle sparen, dann frage ich mich, warum die Wagner-Festspiele nicht?
Mhm.
Und einer einzelnen Veranstaltung eine Million hinterher zu werfen, das hat ein Geschmäckle und das hat natürlich auch eine, ich würde sagen, persönliche kulturelle Ausrichtung, die verfolgt wird. Und also du musst dir halt vorstellen, ne? Entweder alle Festivals bewerben sich um 2 Millionen Euro. Und eine einzelne Veranstaltung kriegt 1 Million mehr. Das ist halt einfach eine Hausnummer. Und den Wagner-Festspielen geht es meines Wissens gut.
Mhm.
Warum die jetzt 1 Million mehr kriegen, keine Ahnung. Man weiß natürlich auch nicht, ob das für bauliche Maßnahmen ist und so weiter. Also das sind so Sachen, die weiß man halt alle noch nicht so genau.
Ja.
Die Verbände haben da aber eine klare Haltung zu. Und ohne das jetzt so vorwegzunehmen, da wird man sich auch noch zu äußern und auch noch mal in Gespräche gehen sozusagen.
Ja.
Aber das hat sich jetzt ein bisschen überschlagen und allgemein muss man so ein bisschen schauen, was da jetzt so an für Musik geplant ist und so. Wir wissen, dass es gerade seitens der öffentlichen Hand einfach schwieriger wird und das trifft natürlich auf eine Branche, der es seit vielen Jahren nicht gut geht, ne? So, und das ist halt auch irgendwie alles schwierig, aber naja, ich muss auch allgemein sagen, dass ich jetzt viele Pläne, die Regierung da so hat und durchsetzt an ganz vielen Stellen einfach nicht gut finde und das nicht mein Style wäre. Also und das setzt sich dann ja vielleicht auch ein bisschen fort.
Ja.
So, also um das so kurz so einzuordnen.
Ja, total.
Also muss man sehen.
Hm. Ja, kurz zu der Thematik. Ich glaube, also ich habe jetzt so nur so mitgedacht, als du es erzählt hast und ich manchmal weiß, also ich weiß, dass manchmal auch so viele Leute so aus eher so klassischen Orchestern oder auch aus diesem Kulturbereich, der mit Klassik zu tun hat, und da kommen die Wagner-Festspiele natürlich auf jeden Fall rein. Die würden jetzt, wenn jemand da jetzt sitzt, der damit zu tun hat, der würde natürlich sagen, ja, es ist auch ganz einfach, es gibt in Deutschland kein anderes Festival, das so prestigeträchtig ist über die und eben auch sozusagen, also ich bin jetzt eine Figur, die sozusagen damit zu tun hätte, ne? Und deren Meinung wäre wahrscheinlich, dass so prestigeträchtig ist, auch über die Grenzen Deutschlands hinaus, wie die Wagner-Festspiele. Aber ich bin natürlich jemand, der da auf deiner Seite oder auf der Seite, die du gerade skizziert hast, natürlich auch weiß, dass man da dem einiges entgegensetzen könnte aus anderen Kulturbereichen.
Ja, ich glaube, das ist so der Punkt, ne? Also, ja. Weil ich glaube, das eine ist, und ich finde, das definiert ein bisschen ja auch unsere Regierung, dieses wieso früher, das hat doch auch alles, das war doch auch alles gut. Ja, früher ist halt nicht mehr heute und man muss auch nicht alles mehr so genau machen wie früher. Und das Argument zu sagen, das sind ja die bekanntesten Festspiele, das will ich denen ja auch gar nicht wegnehmen.
Nee.
Und das sollen sie ja auch gerne grundsätzlich bleiben. Aber man überlässt ja auch gar keine Chance, die deutsche Kulturlandschaft sich in irgendeiner Form noch weiter zu entwickeln oder zu stärken, wenn man sie an anderen Stellen am langen Arm verhungern lässt.
Richtig.
So, ne? Und das, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn kürzen, dann hätte, also ich verstehe halt einfach diese eine Priorisierung nicht, warum eine Veranstaltung eine Million mehr kriegt. Ja. Während ganze andere Szenen sich um sehr viel weniger Geld pro Kopf streiten müssen. So. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach, also ich finde es einfach hochproblematisch.
Ja. Und es ist halt, genau, was auch problematisch ist, dass wir beide jetzt zum Beispiel so darüber sprechen und sozusagen uns eben auch jetzt beim Beispiel Wagner-Festspiele auf eine Sache fokussieren können einfach, weil das Futter dafür geliefert wurde, worauf wir uns ja gar nicht fokussieren wollen in böser Absicht. Also wir finden das ja gut, dass es das gibt, aber die Politik sorgt halt dafür, dass auch gegeneinander ausgespielt wird, ne? Weil sie eben solche Entscheidungen treffen, obwohl die Leute das eigentlich per se gar nicht wollen würden, sich irgendwie gegeneinander auszuspielen oder drauf, so drauf zu gucken, was macht der eine, was kriegt die andere. Aber mit solchen Entscheidungen, und das ist eben das, wo man sagt, das macht die aktuelle Regierung in fast allen Bereichen, dass sie eben Entscheidungen treffen, die Leute gegeneinander ausspielt. Ne? Und das ist einfach echt, finde ich, echt, also erfahrene Leute mit Politik machen halt leider gerade die Politik nicht. So, ne? Also das ist schon, manchmal denkt man schon so die...
Also ich habe jetzt mal so gerade nur so gegoogelt. Ne? Die Wagner-Festspiele kriegen jährlich einen Gesamtzuschuss von 12,1 Millionen Euro bei einem Gesamtbudget von 30 Millionen Euro.
Ja, das ist fast die Hälfte, werden sie bezuschusst.
Ich finde es halt einfach schon doll. Also das ist halt, wie gesagt, das ist halt einfach ein Statement, das muss man so sehen.
Ja.
Und ich kann nur so ein bisschen davor warnen, wenn man sich wenig Mühe gibt, andere Genres in seiner Vielfalt auch nur irgendwie erhalten zu wollen oder faire Spielregeln zu schaffen. Mhm. Dann brechen die halt irgendwann weg oder dann bricht auch eine Qualität weg.
Ja.
Und dann muss man sich irgendwann überlegen, wie teuer das ist, das noch am Leben zu halten. Mhm. Am Leben zu halten durch hochsubventionierte Spielstätten, wie beispielsweise eine Oper. Also das muss man ja auch sagen. Eine Oper hat ja teilweise Zuschüsse pro Sitzplatz von, weiß ich nicht, 150 oder mehreren 100 Euro, damit das überhaupt funktioniert.
Ja.
Und ich finde dann auf eine Art und Weise lustig, dass das Bewusstsein für bestimmte Genres oder Kulturformen da ist, dass man sagt, naja, das muss dahin, weil das muss ja auch bezahlt werden. Mhm. Und eben bei anderen Genres halt nicht. Und andere Genres sind dann halt einfach alles, was in den Bereich Nicht-E-Musik, also Pop fällt und halt Jazz.
Mhm. Ja.
Und ich weiß jetzt gar nicht, ob man Exzellenzdiskussionen über Jazz oder halt auch studierte PopmusikerInnen führen muss. Also das sind schon, das sind teure Ausbildungen.
Ja.
Und da gehen dann Leute schon raus, die Sachen halt können.
Ja.
Und das so der Privatwirtschaft immer zu überlassen, während man ja auch weiß, dass die Privatwirtschaft vor allem auf Industrieseite sehr gerne eher an sich selbst denkt als an die Artists. Ja. Und an die künstlerische Peripherie um diese Artists, weiß ich nicht, ne? Also das ist halt, glaube ich, auch so, wir sehen das, wir sind ja live dabei, wie Besetzungen zusammengekürzt werden, dann ist hier noch ein Ableton-Track mehr und so und das sind ja selten wirklich künstlerische Entscheidungen, sondern das sind in aller Regel Entscheidungen für, welchen Musiker kann ich einsparen, damit das noch irgendwie gut klingt und damit ich irgendwie auf Tour gehen kann und also bleibt abzuwarten. So, ne? Also ich beobachte das natürlich und wir versuchen da immer in Gespräche zu gehen und das auch irgendwie kritisch anzumerken.
Ja.
Und versuchen, was zu bewegen.
Ja.
Aber naja, also mal gucken, ob der Haushaltsentwurf so bleiben wird oder nicht.
Ja, okay. Es bleibt wirklich spannend.
Es bleibt absolut spannend. Also wenn ihr dazu noch Fragen habt und euch das nicht zu dröge ist, dann meldet euch gerne. Ich würde sagen, wir hören jetzt noch mal ein bisschen schöne Musik.
Ja.
Und dann gehen wir schnell in unsere Kategorien.
Yes. You confess kindness with weakness. If you tell me there's a secret, you found it inside a rapid hole where I just don't wanna go. I don't wanna desert you, but there's a way to everything you do. I just can't follow you there when you decided to go to a dark place. I see you fading, dark place into the
sind zurück. Joscha, hast du einen Songtipp der Woche? Ich habe nämlich einen.
Ich auch. Einfach, weil es gerade, das passt auch zu dem, was wir gerade hatten. Ich finde gerade, man muss irgendwann mal auch raushauen, dass gerade einfach so viele Arschlöcher am Werk sind und die Macht haben und immer mehr Macht gewinnen. Leider, offensichtlich. Vielleicht wendet sich das Blatt auch irgendwann. Wäre schön. Deswegen ein Lied, das gar kein Tipp ist, sondern das alle kennen. Aber ich bin sehr in der Stimmung, hier zu sagen, Ärzte, Arschloch. Einfach mal rein.
Auch gut, ja. Ja, finde ich erstmal gut. Ich finde übrigens lustig, dass die Ärzte ja so eine Clubtour spielen oder ganz bewusst kleine Touren für nicht so viele, nicht so teuer, weil die da irgendwie Bock drauf haben. Das finde ich irgendwie gut.
Ja.
Mein Tipp ist, ich habe entdeckt The Womack Sisters.
Ja.
Die Womack Sisters sind die Enkelinnen von Sam Cooke.
Ach.
Und die haben im Prinzip so eine Art Motown-Trio.
Geil.
Und das finde ich süß. Und ich packe jetzt einfach mal, also die haben viele gute Sachen. Ich packe jetzt einfach mal den Song If I Let You in die Playlist rein.
Ja.
Unsere Playlist findet ihr bei Spotify und in den Shownotes. Da findet ihr den direkten Link.
Ja.
Und genau, also checkt das mal aus. Ich finde das irgendwie ganz süß. So, und dann kommen wir jetzt zum Snack der Woche. Joscha, was ist dein Snack der Woche?
Ist bei mir mal wieder ein Getränk, weil das natürlich auch die Sommerzeit so ein bisschen jetzt gerade die wärmeren Temperaturen wieder hervorgeholt hat. Aber wir haben gestern einfach ganz normalen Tee aufgekocht, abkühlen lassen. Also morgens schon und dann in den Kühlschrank und halt nachmittags dann getrunken. Und ich sag euch, selbstgemachten Eistee einfach aus dem Kühlschrank, nichts Wildes sonst. Wenn ihr von der Arbeit kommt oder sowas und das Wetter ist ja meistens dann immer noch warm, dann einfach mal, das ist geil, muss ich sagen.
Okay, ich habe auch ein gutes Getränk.
Ja.
Weil das ist für mich wirklich ein Sommergetränk und das mache ich manchmal gerne, weil es für mich, es ist ein guter Drink. Ich mag gerne Sommerspeecider.
Ah,
und den gibt es mittlerweile auch in so ein paar Sorten wie Maracuja und so. Und das finde ich irgendwie, ist es ein guter Drink. Da kann man abends dann beim Fußball, finde ich, so mit einem Eiswürfel, ist irgendwie ein gutes Getränk und das macht mich irgendwie happy.
Ja, sehr guter Tipp.
Stimmt. Ja, und dann haben wir es für heute.
Yes.
Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr noch Fragen habt oder euch Sachen mal interessieren, dann fragt uns gerne. Ihr seht uns das nächste Mal live am 25.07. bei der Travemünder Woche. Da werde ich online nochmal posten, welche Bühne und so weiter. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen und wir hoffen, dass ihr einen schönen Sommer habt. Bis dann.
Genau. Tschüss.